und diesem Ding eine gewisse Dauer verleihen. Dauer verleihen, indem wir dieses Ding ins Museum stecken. Und durch diese Verleihung der Dauer geben wir diesem Ding den Status des Kunstwerks, das heißt einen kulturellen Status. Das ist der Unterschied zwischen Kultur und Nichtkultur. Ist kein formaler Unterschied, ist kein inhaltlicher Unterschied. Es ist vielmehr ein, es ist kein moralischer Unterschied letztendlich, es ist vielmehr ein Unterschied in der Zeit, Unterschiede der Lebenszeit, Unterschiede der Dauer. Das, was Dauer hat, hat Kultur, ist Kultur. Was verschwindet mit dem Fluss der Zeit, nicht hält von einer Zeit zur anderen Zeit, das ist keine Kultur, das ist unser Fluss des Lebens. Die Kultur besteht also im Grunde aus allen Elementen, die aus dem Fluss des Lebens, unterschiedlichster Art, die aus dem Fluss des Lebens rausgenommen werden und deswegen auch stabil bleiben. Es gibt ja dieses berühmte Bild, ja, einfach von buddhistisches Bild, ja, einfach vom kosmischen und historischen Lebens. Und da, das ist ein Fluss, tatsächlich mit sehr starken Wasserbewegungen, sozusagen Strömung im Zentrum, dann weniger, bis zu dem Ufer. Und dann auf dem Ufer sind diejenigen, die gerettet sind. Also die Lebenden, sie sind im Zentrum des Flusses und gehen sozusagen unter. Die ein bisschen erleuchtet sind, ein bisschen von der Kultur was mitbekommen haben, Bodhisattvas, ja, die sind ein bisschen näher zum Ufer und strömen nicht so schnell, ja, und können sozusagen mehr oder weniger Kopf über das Wasser halten. Das ist ja auch auf der alten, diesen Bilder aus dem buddhistischen Kloster sehr charakteristisch, dass die Menschen, die im Zentrum sind, sie gehen nach unten und diese Bodhisattvas, sie gucken so aus dem Wasser. Also sie können ein bisschen Luft holen. Und die überhaupt dauerhaft sind, die erleuchtet sind, die kulturell verankert sind, das sind diejenigen, die auf dem Ufer sind. Und so funktioniert nicht nur sozusagen die buddhistische Kultur, sondern funktioniert jede Kultur. Jede Kultur schafft diese Dauerunterschiede. Und diese Dauerunterschiede ist nichts anderes als eine sehr ambivalente Angelegenheit in Bezug auf den Menschen. Diese Dauerhaftigkeit der Dinge in der Kultur gibt den Menschen ein gewisses Versprechen. Das ist das Versprechen, dass er auch dauern wird. Und deswegen sagt er auch Freud in einer anderen Sprache sicherlich, als ich das jetzt gemacht habe, aber der Gedanke läuft parallel, dass das einzige Versprechen, das die Kultur uns geben kann, ist die Kultur, ist das Versprechen der Erhaltung, der Selbsterhaltung. Kultur verspricht uns eine Stabilität und eine Selbsterhaltung durch die Zeit. Auf der anderen Seite, das gleiche Versprechen kann als eine Bedrohung und Zumutung und Beleidigung des Menschen aufgefasst werden. Ja, weil alle diese Dinge, die Kunstwerke, die Texte und so weiter, sie dauern länger in unserer Kultur als der einzelne Mensch. Ja, das heißt, auf der einen Seite, die Kultur gibt ein Versprechen, aber dieses Versprechen wird gegeben nicht dem Einzelnen. sondern der Menschheit, sagen wir so, ja, oder der Nation zumindest, eine Gruppe von Menschen, die sozusagen sich erneuern kann und sich durch den Fluss der Zeit stabil halten kann, zum Beispiel durch die Sprache. Jedenfalls das Erlernen der Sprache, die festen Regeln unterworfen ist, stabilisiert die Nation durch die Zeit. Das heißt, der Mensch wird stabilisiert, das Volk, die Menschheit werden stabilisiert und durch die Kultur, und die Kultur wird sich leistet eine gewisse Erhaltung des menschlichen Geschlechts durch die Planung, durch die Voraussicht, ja, kann man sagen, die damit verbunden sind. Aber der Einzelne hat vielmehr das Gefühl, er hat nichts davon, weil er stirbt. Und relativ schnell. Und so entwickelt sich auf der einen Seite eine gewisse Komplizenschaft mit der Kultur, aber auf der anderen Seite einen viel stärkeren Hass gegen die Kultur. Das bedeutet, dass in der Ökonomie der Gefühle, die die Kultur hervorruft bei Menschen, dieser Hass überwiegt. Weil der Mensch stellt sich selbst vor, eher als ein Sterblicher, der untergeht, als derjenige, der sozusagen dauert, zum Beispiel in seinen Kindern oder in seiner Nation, in seiner Kultur und so weiter. Deswegen dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und der Beleidigung und des Sentiments, das aufkommt in Menschen, wenn er seinen Kurze seines Lebens mit der Dauer der Kultur vergleicht, provoziert zerstörerische Impulse. Das heißt, der Mensch will diese Kultur zerstören, damit sie genauso sterblich wäre wie er selbst. Es ist nicht zufällig, dass sehr viele große Zerstörer, Hitler auch nicht ausgenommen, hatten einen sehr, sehr starken Selbstmord. Verlangen. Je extremer man die Kürze seines Lebens emotional zur Kenntnis nimmt, zusammen erfährt, desto mehr wächst sein Hass gegen die Kultur. Also das Beständnis, das ist überdauert. Und das bedeutet, dass die Kultur an sich in der Ökonomie der Gefühle keine Kraft hat, zu überleben. Und das bedeutet weiter, dass damit die Kultur sich stabilisieren kann, muss sie eine Sanktion haben und eine Stütze haben, eine Verankerung haben, in dem, was sie nicht ist. Zum Beispiel Religion. Ja, Religion, Gott, ist kein Teil der Kultur. Und das ist sehr klar zu sehen, damit werden wir es eben beschäftigen, weil wir jetzt das in vielen Fällen anders sehen. Ja. Und das wird das Thema der heutigen Analyse zu sein. Wir sehen Gott zunächst einmal als Teil einer Kultur, zum Beispiel christlichen Kultur. Wir sagen, es gibt unterschiedliche Religionen und diese Religionen sind meinetwegen kulturell definiert. Einfach, wir sagen, er ist aus dem muslimischen Kulturkreis gekommen. Wir sagen, er ist aus dem christlichen Kulturkreis gekommen oder aus dem buddhistischen Kulturkreis. Das bedeutet, dass wir sehen die Religion als Teil der Kultur und unterschiedliche Religionen als Teile der unterschiedlichen Kulturen. Und wenn Gott und Religion ein Teil der Kultur ist, dann sind sie nichts mehr, sozusagen. Sie können ihrer Funktion nicht erfüllen. Die Religionen können ihre Funktion erfüllen nur in dem Falle, wenn sie sich selbst außerkulturell denken, sich selbst in der Transzendenz verankern und eine Kraft repräsentieren, die alles Kulturelle übersteigt und bis zu einem gewissen Grad allem Kulturellen auch fremd ist. In diesem Sinne ist der Anspruch Christentums, katholisch zu sein, oder Anspruch des Islams, universal zu sein, diese Ansprüche sind nicht etwas, was man sozusagen abziehen kann von der Religion. Dieser Anspruch gehört zur Religion, ist integraler Teil jeder Religion. In dem Moment, in dem die Religion zum Teil der Kultur wird, kann man sie vergessen, weil sie, wie gesagt, ihre Funktion dann nicht mehr erfüllt. Sie ist dann genauso kontingent wie die Kultur selbst. In diesem Sinne ist ja dieser Schritt von Freud über die Zukunft einer Illusion so interessant, weil er in dieser Schrift die Religion sehr ernst nimmt. Das heißt, er fragt nicht danach, was die Religion ist als Element einer kulturellen Formation, sondern er fragt danach, was die Religion sein könnte oder ist als eine solche kulturtranszendierende Kraft. Und wie Sie sich erinnern, es gab so eine Passage bei Freud, wo er gesagt hat, na gut, wenn die Religion kann nur dann funktionieren, einfach, wenn wir die Religion nachvollziehen können. Aber wir können die Religion nicht nachvollziehen und deswegen kann sie nicht funktionieren. Vielmehr können wir nachvollziehen, Wissenschaften zum Beispiel. Zum Beispiel die Psychoanalyse selbst können wir nachvollziehen. Und sozusagen die Psychoanalyse selbst ist auch ein Nachvollzug von irgendetwas. Das heißt, das Kriterium der Stabilität der kulturellen Leistungen ist die Fähigkeit des Einzelnen, durch die Generationen hindurch gewisse Figuren nachzuvollziehen, anzueignen, appropriieren, zu eigenen zu machen, sich mit diesen Figuren zu identifizieren. Nun gibt es eine Schrift, die ich Ihnen heute vorstellen möchte und die in der gleichen Zeit, ungefähr in der gleichen Zeit entstanden ist, Ende der 20er oder 30er Jahre, von Edmund Husserl, die Krise der europäischen Wissenschaften und transzendentale Phänomenologie. Ich werbe dieser Schrift nicht wirklich eingehend behandeln, aber nur so weit behandeln, dass einiges klar wird, nämlich eine Figur klar wird, die dann auch später Derrida benutzt, zum Beispiel in der Kombination mit Freud, um die Frage nach der Möglichkeit der Stabilisierung der Kultur noch einmal zu stellen. Deswegen ist dieser Text wichtig, weil ich mich dann in diese Richtung der Dekonstruktion bewegen möchte. Und Husserl, der ein bisschen den gleichen Background hat als Freud, stellt interessanterweise die gleiche Frage zur gleichen Zeit. Husserl ist auch Jude, auch fühlt sich bedroht durch den Aufkommen des Antisemitismus, auch war immer ein universalistischer Wissenschaftler und Philosoph, fremd allen sozusagen kulturellen Bestimmungen eigentlich, immer gedacht und agiert jenseits kulturellen Differenzen. Und überhaupt die Frage der Kultur kommt bei ihm niemals vor, bis dieser Bisher schauen wir diesen Film. Und plötzlich ist er beunruhigt durch den möglichen Zusammenbruch der Kultur zu der gleichen Zeit und aus dem gleichen, wie man schon erraten kann, aus dem gleichen sozialen und historischen, unter der Eindruck der gleichen sozialen und historischen Begebenheit. Und Husserl, für Husserl spielt aber die Religion überhaupt keine Rolle, sondern für ihn spielt die Wissenschaft eine zentrale Rolle. Und er sagt, die Wissenschaft ist diese außerkulturelle Kraft. Für ihn ist die Religion keine außerkulturelle Kraft, sondern für ihn ist die Wissenschaft diese außerkulturelle Kraft. Eine außerkulturelle Kraft, die fähig ist, auf jeden Fall fähig sein könnte, fähig sein sollte, die Kultur zu stützen. Ja? Und ein Balance, ein Gegengewicht zu schaffen in Bezug auf das Leben, in Bezug auf diesen Lebensfluss. Er sieht auch die Kultur als etwas sehr Zerbrechliches und Instabiles, was von ihrer eigenen Kraft nicht überlebensfähig ist, und will also sich fragen, inwieweit die Wissenschaften fähig sind, diese stabilisierende Rolle zu übernehmen, weil sie transkulturell sind, weil sie alles Regionale, alles Konkrete der Kultur fest anschließen, sonst muss ich meine Stimme zu sehr anstellen. Schaffe ich irgendwie nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht die Fenster könnte man lassen, oder ist genauso viel Lärm. Kann man nicht sagen. Einfach damit sie, nein, es ist nicht so, damit sie überleben auch ein bisschen, ja, in Sachen Luft. Aber diese Fenster ist irgendwie besonders arm. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, das ist schon einfach. Okay, also die Frage ist, inwieweit die Wissenschaft diese Funktion erfüllen kann. Und es interessant ist, dass er zu der gleichen Fragestellung kommt. Das heißt, er sagt, wie ist es möglich, die Wissenschaft nachzuvollziehen? Und er entdeckt die Schwierigkeiten, die Freud nicht sieht. Zunächst einmal. Oder wenn sieht, dann explizit nicht. Und deswegen ist sozusagen Husserl eine bestimmte Hilfe für uns in dieser Fragestellung, und das wird auch für Derrida so erweisen. Also Husserl beginnt damit, dass er sagt, eben, dass die Vernunft und die wissenschaftliche Vernunft auch so kulturell sind, dass sie sich entfalten als ein Projekt, und zwar als ein Projekt eben einer freien Erkenntnis, einer freien Entfaltung der menschlichen eine freie Entfaltung, sagen wir, der menschliche Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, sagen wir so. Das heißt, der Mensch ist nicht nur fähig, in der Kultur zu leben, sondern er ist auch fähig, die Wahrheit jenseits der Kultur zu entdecken. Er ist auch fähig, etwas zu entdecken, was in der Kultur nicht enthalten ist. Und das ist sozusagen die Figur der Wissenschaft, und das ist das, was die Wissenschaft transzendierend macht in Bezug auf die Kultur. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Kultur lebe mit vielen Mythen, mit vielen Traditionen, mit vielen Lehren, mit vielen Erkenntnissen, die mir übermittelt werden, ich kann allerdings jederzeit sagen, das gefällt mir alles nicht, ich will das selbst untersuchen. Und wenn ich sage, ich will das selbst untersuchen, dann beginne ich sozusagen diese meine Fähigkeit zur autonomen Wahrheitserkenntnis zu praktizieren. Und ich kann Wahrheiten entdecken, und ich kann Fakten feststellen, ich kann Figuren bestimmen, die in meiner Kultur, in der ich geboren bin und die ich hineingeboren bin, nicht enthalten sind. Es handelt sich also um eine Figur des Transzendierens des Kulturellen. Und Husserl sagt, diese Figur des Transzendierens des Kulturellen, die ist ja in Frage gestellt. Und zwar aus verschiedenen Richtungen. Nämlich, man beginnt im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert unverstärkt in den 20er Jahren, wie Husserl sagt, positivistisch zu denken. Positivistisch und psychologistisch. Das heißt, man beginnt die Wissenschaft als Teil der Kultur zu sehen. Man sagt, die Wissenschaften sind dann und dann entstanden, sie haben sich so und so entwickelt, und zwar in Europa, und zwar unter diesen und jenen Voraussetzungen, zum Beispiel Voraussetzungen auch der christlichen Religion. Und so sind die Wissenschaften ein Teil einer gewissen Kultur, und das heißt der europäischen Kultur. Man kann sagen, die Europäer haben diese Wissenschaft, aber die Chinesen haben zum Beispiel eine andere Wissenschaft, weil sie eben eine andere Kultur haben. Und sie haben die Wissenschaft in europäischen Sinne nicht, aber haben was anderes. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Masse der menschlichen die menschlichen Kulturen werden als heterogene gesehen, als heterogene und positivistisch erfassbare und beschreibbare Konstruktionen. Gerade am Ende des 19. Jahrhunderts, diese Entwicklung beginnt mit Hegel eigentlich, aber gerade am Ende des 19. Jahrhunderts hören wir sozusagen von allen Seiten in Europa, dass unterschiedliche Kulturen inkommensurabel sind untereinander, dass sie keine gemeinsame Sprache haben können und keine gemeinsamen Erkenntnisse. Dass der Anspruch auf die Wahrheit ein falscher Anspruch ist, das kommt noch von Nietzsche etwa. Ethik, Unvernunft und Wissenschaft, das alles fehlt unter der Rubrik im Grunde Psychologie. Und so sagt Husserl, was passiert ist, ist eine Positivierung auf der einen Seite und Psychologisierung auf der anderen Seite der Wissenschaften. Die Wissenschaften, wie gesagt, sind auf der einen Seite als Teile der Kultur gesehen, was sie nicht sind. Es ist falsch, sagt Husserl, Wissenschaft als Teil der Kultur zu sehen. Wissenschaft ist das, was Kultur transzendiert. Und auf der anderen Seite die Entstehung der Wissenschaften und die Entstehung der Ethik und die Entstehung der Vernunft, das ist alles, wird erklärt und interpretiert als ein gewisses historisches Phänomen im Rahmen, sagen wir, wie wir heute sagen würden, Culture Studies. Also was der größte Feind ist von Husserl, das sind die Culture Studies. Ja. Es ist ein Buch gegen die Culture Studies. Weil Culture Studies, es ist eben dieser positivistische Blick auf die Kultur, es ist eben dieser methodologische Ansatz, der davon ausgeht, dass alles, was in der Kultur passiert, auch ein Teil der Kultur ist. Es wird sozusagen nichts privilegiert. Es wird nichts sozusagen gesehen als Kulturzustandierende, wegen der weder Religion noch Wissenschaft. Husserl würde aber sagen, ist man Indianer, ist man Chinese, ist man das, ist man jenes, 2 plus 2 ist immer 4. Und die Raketen, die man, die Chinesen jetzt gemacht haben, in Amerika geklaut hat, die fliegen in China auch. Das heißt sozusagen, die Wissenschaft ist eben transkulturell. Und diese Transkulturalität der Wissenschaft ist eigentlich, wie gesagt, die Stütze der Kultur. Nun fragt sich dann im weiteren Schritt Husserl, was ist die Wissenschaft im Grunde, ja? Was ist diese Struktur? Und er sagt, diese Struktur ist eine gute Mathematik einfach, Geometrie. Es handelt sich um die Mathematisierung und Geometrisierung der Welt. Das heißt, ein Blick auf die Welt, der die Möglichkeit der Exaktheit in sich enthält. Das heißt, wir streben ein gewisses Ideal, wenn wir Wissenschaftler sind, und dieses Ideal ist das Ideal der Präzision, der Exaktheit. Und wo dieses Ideal der Exaktheit ist, dort finden wir auch die Wissenschaft in diesem alles kulturelle, traditionelle, unklare, dunkle, einfach übersteigenden Sinne. Und deswegen sind alle diese psychologischen Culture Studies nicht exakt, ja, sie sind par excellence keine exakten Wissenschaften. Und sie streben diese Exaktheit auch nicht an. Nun sagt man, in den nächsten Schritt Husserl, und dann kommt es eigentlich die eigentliche Fragestellung. Das heißt, aber kommt eigentlich dieses Ideal der Exaktheit? Das heißt, warum wollen wir überhaupt exakt und präzise sein? Wie ist es sozusagen, wie ist dieser Wille zur Exaktheit entstanden? Und dann sagt er eben, das ist entstanden einmal in Griechenland, in der Antike, aus einem gewissen philosophischen Willen und aus gewissen platonischen, ethischen und sonstigen Impuls, aus einer Suche nach einem exakten Leben. Weil der Plato wollte eigentlich nicht so sehr exakt denken, als er wollte exakt leben. Ja, er wollte richtig leben. Und dieses Streben nach einem richtigen Leben, das für Plato und alle anderen antiken Philosophen so charakteristisch war, dieser im Grunde ethische Impuls, kein wissenschaftlicher Impuls, sondern ethischer und lebensrechtlicher Impuls, hat dazu geführt, dass sie angefangen exakt zu denken. Sie haben angefangen exakt zu denken, um Regeln zu formulieren, die ihnen erlauben würden, exakt und korrekt zu leben. Das war, wie er sagt, die antike Urstiftung des Ideals der Korrektheit und der Exaktheit. Dann wurde diese Ideale vergessen. Einfach, Antike ist untergegangen, Griechenland ist untergegangen, Rom ist untergegangen, und es entstand sozusagen eine gewisse Zäsur in der kulturellen Entwicklung. Und in der Zeit der Renaissance, sagt ja Husserl, entsteht eine zweite Stiftung durch die Galilei und viele andere und durch Leonardo da Vinci und andere Künstler und Wissenschaftler der damaligen Zeit. Man hat angefangen, wieder exakt zu denken. Exakt zu denken. Aber man hat vergessen, darüber nachzudenken, wie man exakt lebt. Die Renaissance ist eine Wiederbelebung des antiken Ideals des richtigen Denkens minus Ausrichtung auf das richtige Leben. Und das sieht Husserl ist dahin gesprungen. Das heißt, die Renaissance versteht das richtige Denken, das mathematische Denken, das präzise Denken, allein im Sinne der Beherrschung der Natur und das heißt allein im technischen Sinne. Dinge müssen exakt sein, um richtig zu funktionieren. Und sie müssen richtig zu funktionieren, um sozusagen den Interessen der Menschen zu dienen. Man fragt sich aber nicht, welche Interessen es sein soll. Man fragt nicht nach der Lebenshaltung von den Menschen, die diese exakten Dinge benutzen. Und dann sagt eben, und das ist sozusagen ein zentraler Satz in der ganzen Geschichte, dann sagt Husserl, das Problem bei Galilei und das Problem, was der, überhaupt der Europäer generell sind, das, ist, dass die Erben sind Erben. Das heißt, Galilei und Renaissance und so weiter, und wir auch mit ihnen, die neuzeitliche Menschheit, wir haben dieses Ideal der Exaktheit, der Präzision, der Klarheit geerbt, entdeckt bei den Griechen und geerbt. Aber wir haben dieses Ideal nicht nachvollzogen. Das heißt, wir haben uns nicht in die Lage versetzt, aus der dieses Ideal entstanden ist. Wir haben sozusagen dieses Ideal fertig übernommen und technisch angewendet. Das ist auch der Grund, warum wir mit uns, warum unsere Kultur in eine Krise steht und warum unsere Wissenschaft in eine Krise steht. Weil wir sozusagen sie aus dem zweiten Hand bekommen haben und eigentlich nicht imstande sind, die Wissenschaft nachzuvollziehen. Und das ist die direkte Antwort darauf, was Freud eigentlich fragt. Ja, Freud fragt an dieser Stelle, wie gesagt, wäre es nicht möglich zu denken, dass wir auch unsere Wissenschaften nicht nachvollziehen können? Und Husserl gibt auf diese Frage eben eine pessimistische Antwort. Er sagt, in der Tat können wir unsere Wissenschaften nicht nachvollziehen. Und zwar, wir können nicht nachvollziehen, weil wir nicht die lebensweltliche Lehre sagen, das heißt nicht ursprüngliche, nicht eigene Position haben oder Haltung haben, aus der heraus eine Wissenschaft als Realisierung des Ideals der Exaktheit entstehen könnte. Wir haben sozusagen die Formen des antiken Denkens nachvollzogen, aber wir haben die Substanz des antiken Denkens nicht nachvollzogen. Wir haben nicht nachvollzogen die lebensweltliche, ethische Perspektive aus der heraus dieser Ideale erstmals entstanden. Das heißt, die Rettung aus der Krise der Wissenschaften und aus der Krise der Kultur sieht Husserl in dem Versuch, hinter der Wissenschaft zu gehen, hinter der Evidenzen der Wissenschaft, um sich zu fragen, was war das ursprüngliche Projekt, dessen Erben wir sind. Plötzlich kommt ja in seine Schriften und diese Idee, die niemals bei ihm früher war, diese Idee des Erben. Ein Erbe zu sein und etwas geerbt zu haben. Und ähnlich in diesem Falle ein Projekt, ein Streben oder eine Haltung geerbt zu haben. Wie ist es möglich, eine Haltung zu erben? Man kann sozusagen Güter erben, ja, man kann die Sprache erben, man kann Wissenschaften erben, man kann Technik erben, man kann Mathematik auch genannt erben. Aber wie kann man eine Haltung erben? Wie kann man eine Haltung eines anderen Menschen übernehmen, um diesen ursprünglichen Lebensbezug erben? Die Frage ist überhaupt, können wir Erben sein? Und das ist die Frage, die ja eine genuin kulturelle Frage ist. Ja, das ist die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Erbschaft. Wenn wir nur materielle Güter und gewisse Kenntnisse und gewisse Kunstformen oder Kulturformen erben, dann wird dadurch die Kultur nicht stabilisiert. Sie wird nicht stabilisiert, weil diese ganze Erbschaft kann auch unter Umständen anders verwendet werden. Wir können sozusagen mit dieser ganzen kulturellen Gut anders umgehen, dieses kulturelle Gut mit anderen Augen sehen, als es sozusagen von unseren Vorfahren gemeint wurde. Also was ich, um die Kultur stabilisieren, wirklich erben soll, ich soll erben diese ursprüngliche Intention oder dieses ursprüngliche Projekt. Dieses Projekt, das aber in der Kultur selbst nicht enthalten ist. Das ist der nächste Punkt. Wenn dieses Projekt in der Kultur selbst enthalten wäre, wäre dieses Projekt nichts anderes als eine weitere Methode, eine weitere Kenntnis, ein weiterer Schrift, ein weiterer Text, ein weiteres Kunstwerk. Das wäre doch etwas, was sozusagen ich übernehme, ohne zu wissen, wie ich damit umgehen kann. Das heißt, dieses Projekt ist etwas, was hinter der Kultur liegt, von der Kultur im Grunde verdeckt und begraben. Es handelt sich um eine Intention, die die Kultur trägt, sich aber gerade deswegen nicht zeigt, weil die Kultur sie überdeckt, gewissermaßen. Das heißt, die Kultur muss irgendwie abgetragen werden. Ja? Die Kultur muss abgetragen werden, damit diese Ebene, die Fundamente, die die Kultur tragen, freigelegt werden. Und werden wir freigelegt, dann können wir uns fragen, ob sie halten oder nicht halten. Wir haben eine interessante Figur, die absolut der deutschen Figur nicht unähnlich ist, das werden wir gleich sehen. Eine mentale Zerstörung der Kultur mit dem Ziel ihrer faktischen Rettung. Das heißt, ich sehe, dass die Kultur kollabiert. Ich sehe, dass sie nicht hält. Die Kultur, wie gesagt, an sich kann nicht halten. Also sie hat ein Fundament. Sie hat etwas, was hinter ihr verborgen ist. Und ich muss Folgendes tun. Ich muss sozusagen in meiner Imagination und in meiner philosophischen Einbildungskraft, ich muss mir vorstellen, dass diese Kultur gänzlich zerstört wird und abgetragen wird, diese Fundamente freigelegt werden und dann kann ich sozusagen diese Fundamente inspizieren und mich fragen, inwieweit sie morsch sind oder sie können vielleicht auch tragen. Und dann, ja, das ist ein Gedankenexperiment, ja, kann man sagen. Gedankenexperiment einer radikalen, virtuellen Zerstörung, ja, mit dem Ziel der faktischen Rettung. Also was Husserl tut, er versucht in dieser Schrift, wie er genau das tut, das möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, weil ich dann überfordert werde, das ist technisch relativ schwierig, jetzt die ganze Methode der Phänologie aufzurollen, Aber die Idee ist die, dass er versucht, in der primären, noch nicht von der Kultur bestimmten, elementaren lebensweltlichen Bezügen, zum Beispiel mit allem, was ich tue, ohne dass ich dabei kulturell kodiert wäre. So wie ich, weiß nicht, esse oder trinke oder mich umschaue, wenn ich rausgehe aus dem Haus und so weiter. Also etwas, was kulturell nicht kodiert ist, was sozusagen was rein alltäglich ist. Und hinter und unten sozusagen diese kulturelle Formation liegt. Er geht sozusagen in das elementare, unreflektierte, alltägliche, selbstverständliche, banale und sagt, auf dieser Ebene öffnet sich die Welt in der ersten Linie und er möchte auf dieser Ebene der primären phänologischen Erfahrung, konstituierenden, wegkonstituierenden Erfahrung, eine gewisse Schicht definieren und freilegen, eine gewisse Schicht der Erwartung und der Forderung nach der Exaktheit. Und ist diese Schicht da, das heißt, ist es so, dass wir nicht unter der Einfluss der Wissenschaften und nicht unter der Druck der Erbschaften unmittelbar von uns aus in unserer alltäglichen Praxis und zu unserer unreflektierten Gästen, die sozusagen die Welt konstituieren um uns herum, ob wir auf dieser primären Ebene ein gewisses Ideal der Exaktheit aufstellen. Wenn es der Fall ist, und er meint, dass es der Fall ist, dann ist das sozusagen der Punkt, das ist der Ort, an dem wir dieses Projekt der Exaktheit übernehmen. Und zwar unbewusst übernehmen. Das ist sehr wichtig. Ja, wir übernehmen dieses Projekt unbewusst. Es ist nicht so, dass wir wollen exakt sein. Wenn wir exakt sein wollen, dann haben wir ein Ideal, dann haben wir eine Methode, dann haben wir Mathematik, dann haben wir alle diese Wissenschaften, die wir geerbt und erlernt haben. Das heißt, die eine wahre Erbschaft ist eine unbewusste Erbschaft. Und diese unbewusste, unreflektierte Erbschaft einer die sozusagen lebensweltliche, alltägliche Übernahme gewisser Haltungen und gewisser Ausrichtungen, gewisser Intentionen, die noch nicht kodiert sind, die noch nicht zur Kultur gehören, die noch nicht explizit als Kulturgut gesehen werden, so auf der Ebene vollzieht sich die wahre Erbschaft. Und muss man eben sagen, dass diese Erbschaft, diese Ausrichtung auf das Freie, Exakte und Wahre, auf das Wissenschaftliche schlechthin, das geht von Platon über Descartes und weiter, über Kant bis hin selbst. Und wir haben also eine Linie der Erbschaft. Eine Linie der Erbschaft, die darin besteht, dass in jeder Generation sich jemand findet, der die Bürde dieser Urstiftung übernimmt. Wir haben eine gewisse monarchische oder aristokratische Prinzip der Erbschaft. Es gibt Menschen sozusagen, die Geld erben, es gibt Menschen, die das erben und jenes erben. Es gibt aber Menschen, die Ausrichtung auf das Wahre und Exakte erben. Und zwar, sie erben diese Ausrichtung unbewusst, unreflektiert, außerkulturell, als eine aus dem Leben selbst entstehende Fragestellung. Ja, und erst wenn sie auf diese unbewusste Ebene, diese Ausrichtung auf das Wahre und Exakte erben, können sie überhaupt anfangen, mit den exakten Wissenschaften vernünftig umzugehen und sie nicht nur ausbeuten als Mittel der Herrschaft über die Welt. Und sozusagen in jeder Generation, nicht wahr, muss jemand sein, der das tut. Und er sieht sich selbst als denjenigen, der in seiner Generation das tut. Und jeder, der sozusagen, dieser Mensch muss also ein Beispiel oder ein Leuchter sein in seiner Generation, wie es in der Bibel steht, einfach wenn ein oder drei oder sogar einer Rechtschaffene in einer Generation sind oder in einer Stadt oder auch immer, da sind sie gerettet. Ja? Und das ist sozusagen, Husserl rettet die europäische Welt seiner Zeit, indem er sich als jemand zeigt, der diese Erbschaft hat und übernimmt. Wir haben hier eine sehr grundlegende Figur und diese Figur ist absolut grundlegend für die Dekonstruktion. Das werde ich ja später.